Ich gucke auf das, was im Grunde genommen schwarz auf weiß in der Bibel steht und mache mir daraus im Grunde genommen mein Bild.
Jetzt komme ich eher aus einer spirituellen und mystischen Sichtweise.
Wie ist denn dieser Jesus entstanden? Und zwar nicht biologisch, sondern wir müssen da Theologie betreiben.
Also irgendwas muss an dieser Jesusbewegung doch anders gewesen sein als an den anderen Bewegungen und Strömungen, die es da auch gegeben hat.
Stellen wir uns doch einfach mal vor, wir kommen auf einen Friedhof, haben gestern, vorgestern jemanden beigesetzt, wir wollen das Grab noch einmal besuchen und wir finden ein Loch und der Sarg ist weg.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass damalige Zeitzeugen vor dem Kreuz von Jesus vorbeigegangen sind, die werden ja nicht gedacht, boah, der Typ hat alles richtig gemacht.
Also das, was Jesus da gesagt hat, ich möchte sagen, das ist die größte Geschichte der Menschheit.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo in die Runde. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Jesus von Nazareth, sein historisches Erbe, wie es die Welt verändert hat, das ist unser Thema für unsere heutige Podcast-Folge. Der erste Teil einer Trilogie, die wir über die Weihnachtsfeiertage jetzt ausstrahlen wollen. Jesus von Nazareth, also ist ja das Zentrum unseres Glaubens und unserer Religion. Heute schauen wir uns mal an das Historische an dieser Person, an diesem Menschen Jesus Christus. Was kann man nachvollziehen? Was sagt die Bibel? Was sagen Historiker? Was ist erwiesen? Lass uns loslegen.
Ja, einverstanden. Passt, glaube ich, jetzt zu den Feiertagen, ja. Also Weihnachten, sich einfach einmal auch ein bisschen vielleicht nüchterner mit Jesus auseinanderzusetzen und dann auch gleichzeitig ja seine Relevanz zu entdecken.
Ja, aus dem Grund haben wir ja auch ein Cover gewählt für unsere Podcast-Trilogie, wo wir nicht nur die Geburt von Jesus Christus, die wir jetzt an Weihnachten feiern, sondern wo wir auch immer gleich im Hinterkopf noch behalten sollten, wohin dieser Weg von Jesus Christus führt. Warum ist er gekommen? Was war die Aufgabe? Also ich finde, das Alpha et Omega gehört schon auch in unsere Podcast-Trilogie jetzt ein bisschen immer zusammen, soll mit reinfließen.
Kriegen wir hin. Ich fange mal sofort an. Genau, bei einer Kleinigkeit, die mir nämlich bei dir auffällt, wenn du sprichst. Du sprichst sehr schnell und sofort von Jesus Christus. Heute geht es, glaube ich, erst einmal um Jesus von Nazareth.
Denn
der Christus wird er, sag ich mal, im Laufe der Zeit und ich sag mal manifestiert nach der Auferstehung. Also bleiben wir mal bei Jesus von Nazareth.
Absolut einverstanden, absolut richtig, vollkommen korrekt. Jesus von Nazareth, dann steigen wir doch mal ein. Was wissen wir denn über das Konkrete seines Geburtsjahres? Wir haben ja so ganz selbstverständlich das auf das Jahr Null datiert. Das wird ja historisch wahrscheinlich nicht so belegbar sein, auch wenn wir dann unsere Zeit an sein Geburtsdatum angepasst haben. Was weiß man denn über die Zeit und die Umstände, in denen Jesus geboren ist? Also was war los in Judäa, Jerusalem, Nazareth, Bethlehem? Also was war die politische und gesellschaftliche Situation zu seiner Zeit?
Also die finden wir recht gut beschrieben, zumindest in Stichworten im Lukas-Evangelium. Damit geht's bei Lukas los. Das ist unsere Weihnachtsgeschichte, wo davon die Rede ist, wer in Rom Kaiser ist, wer Statthalter ist, wer die historischen Persönlichkeiten und Personen sind, die da im Grunde genommen das politische Geschehen, das Weltgeschehen des Römischen Reiches, das war die Welt, die es damals im Grunde genommen gab, aber auch das regionale oder lokale Geschehen beeinflusst haben. Das können wir ganz gut bei Lukas, wie gesagt, beschrieben nachlesen und nachschauen. Und dann können wir anfangen zu gucken, wer hat denn wann zum Beispiel regiert?
Also das Judäa war zu dem Zeitpunkt besetzt durch das Römische Reich.
Es war eine Provinz und es ist ja zum Beispiel davon die Rede, dass Quirinius Statthalter in Syrien gewesen ist. Augustus war Kaiser. Daran kann man schon schauen, wer hat welche Regierungszeit. Und dann kann man anfangen, ich sag mal, die Zeitfenster zu verkleinern, verknappen. Und dann kommt man so in etwa auf die Situation der Geburt Jesu. Dann wird nochmal geschaut, welche Sternenkonstellationen gab es. Also was hat die Sterndeuter auf den Weg gebracht, sag ich mal. Was ist da passiert? Ein Komet, der durchs Weltall rauscht, von der Erde aus sichtbar ist, als Zeichen gedeutet wird in einer alles voraufklärerisch geprägten Zeit. Und so wird dann geschaut, ja, wann fand denn so in etwa die Geburt statt? Und dann muss das irgendwann festgelegt werden, ganz platt. Wenn wir von unserer Zeitrechnung ausgehen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse mit einbeziehen, die wir heute haben, dann sind wir in etwa nach unserer heutigen Zeitrechnung im Jahr 4 oder 6 vor Christus.
Ja, das ist auch das, was ich gefunden habe in meinen Recherchen, dass sich das, genau wie du richtig beschrieben hast, anhand der Sternenkonstellationen zusammen mit den politischen führenden Akteuren der damaligen Zeit, dass sich das ungefähr auf 6-7 vor Christus definieren lässt.
Irgendwie so um den Dreh. Mhm. So, und dann wurde irgendwann, sagen wir mal Richtung Mittelalter, gesagt, so, wir nehmen jetzt all die Daten, die uns zur Verfügung stehen und machen daraus im Grunde genommen eine Zeitrechnung und legen fest, dann war die Geburt Jesu. Dazu kommt, dass wir da auch noch mal klar festhalten müssen, wir kennen das Datum überhaupt nicht. Ja. Also wir gehen ja vom 25. Dezember aus. Das ergibt sich schlicht und einfach daraus, dass Johannes der Täufer in einer Begegnung mit Jesus sagt, ich muss geringer werden, ich, Johannes der Täufer, muss in meiner Bedeutung abnehmen und er, Jesus von Nazareth, muss in seiner Bedeutung wachsen. Und da schauen wir schlicht und einfach auf die Situation, wann ist Wintersonnenwende? Und da ist man früher, etwas falsch berechnet, darauf gekommen, dass es Richtung 24., 25. Dezember sein muss. Wir wissen heute, dass es der 21., 22. Dezember ist. Also man hat sich ein paar Tage verrechnet. Trotzdem ist das immer noch eine tolle mathematische Leistung, die die da ohne Computer hingekriegt haben. So, und da ist halt eben das Datum der Wintersonnenwende genommen worden als symbolisches Datum für die Geburt Jesu, der dann wachsen muss, mehr werden muss, sich ausbreitet, wie das mehr werdende Licht, das sich dann durch die Wintersonnenwende halt eben ergibt. Ne? Die Sonne steigt höher, ist stärker wahrnehmbar. Dann hat man, eben noch einmal, um auf Johannes den Täufer einzugehen, den 24. Juni genommen als Geburtstag Johannes des Täufers. Das ist die Sommersonnenwende, also ab dann werden die Tage wieder dunkler. Also das sind im Grunde genommen symbolisch gewählte Daten für die Geburt Johannes des Täufers beziehungsweise für die Geburt Jesu, die sich einfach am Stand der Sonne und dem, was man damals, also Richtung Mittelalter, ausrechnen konnte, orientiert haben.
Spannend. Sehr spannend auch, mit welchen Möglichkeiten die damals zu diesem Ergebnis gekommen sind. Schon beeindruckend. Was wissen wir denn über die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem? Ist das tatsächlich ein Stall gewesen mit Tieren, wo sie in letzter Sekunde noch Unterschlupf gefunden haben? Was weiß man da historisch?
Da wissen wir lediglich das, was in der Heiligen Schrift steht. Viel mehr gibt es da nicht. Mhm. Und da müssen wir klar sagen, dass wenn wir jetzt historisch kritisch an die Sache rangehen, ich bitte das jetzt wirklich auch nicht falsch zu verstehen, dass wir dann auf möglicherweise andere Wahrheiten kommen, als das, was wir theologisch deuten und was halt eben einen anderen Charakter der Wahrheit ausmacht oder ist. Ob Jesus in Bethlehem geboren wurde oder in Nazareth, ist historisch kritisch betrachtet relativ unbedeutend. Die Geburt in Bethlehem ist konstruiert im Grunde genommen aufgrund dessen, dass Bethlehem die Stadt Davids ist. Josef stammt aus dem Stamm Davids. Alle mussten zur Steuerzählung im Grunde genommen in ihre Heimatstadt, also dem angestammten Geburtsort, zurückkehren. Und insofern ergibt es sich, dass Jesus halt eben in seinem Vaterhaus, dem Stamm Davids, quasi geboren wurde. Das kennen wir ja aus dem Lukas-Evangelium. Das ist die Weihnachtsgeschichte klassischer Art, wie wir sie halt eben kennen. Weil es wichtig ist, Jesus in die Traditionsfolge, sag ich mal, dieses Königs Davids zu setzen, als den Retter Israels, den Erlöser Israels, den neuen Messias. David, das Messianische, ganz genau. Also der Israel wieder aufrichtet, so wie David Israel wieder aufgerichtet hat oder zumindest aus einem Tal, sag ich mal, herausgeführt hat. Und das hat man mit der Person dieses Jesus von Nazareth halt eben auch verbunden. Insofern ist die Traditionsfolge oder der Traditionsstrang Richtung König David wichtig. Gelebt hat Jesus und aufgewachsen ist Jesus allerdings dann klar in Nazareth.
Und da kommen wir nochmal auf den Ursprung zurück. Also alles, was wir über Jesus von Nazareth wissen, wissen wir doch vordergründig aus den vier Evangelien.
Zunächst einmal ist das so. Wir haben noch ein paar andere Quellen, die außerbiblisch sind. Mhm. Da müssen wir ein bisschen drauf schauen. Also zunächst einmal klar, die Evangelien ist das, was Auskunft gibt. In der Stärke oder auch historisch kritisch Schwäche, die dann halt sich daraus ergeben. Theologisch ist das enorm stark, was da steht. Da können wir gleich nochmal vielleicht drauf eingehen. Das finde ich ganz wichtig und auch ganz gut. Außerbiblisch finden wir zum Beispiel bei Flavius Josephus etwas in seinen jüdischen Altertümern. Und da erwähnt er Jesus an zwei Stellen. Einmal ist er als weiser Mann dargelegt, als Lehrer, der Menschen geachtet hat, die Wahrheit aufnahm, verbreitet hat, darüber gesprochen hat, philosophiert hat. Es geht auch darum, dass seine Hinrichtung beschrieben wird oder zumindest die Hinrichtung des Jakobus, also des Bruders Jesu, in welcher Art und Weise dann das Stichwort Bruder auch jeweils zu behandeln ist. Und dann gibt es noch ein weiteres. Bei Tacitus finden wir in seinen Annalen auch einen Zusammenhang mit der Christenverfolgung Neros. Da sind Christen benannt worden, die also von diesem Wort Christus, also der Gesalbte, der dann Jesus von Nazareth ist, hergeleitet wird. Also das sind Quellen, die es schon gibt. Also zumindest, dass also Jesus oder sein Umfeld erwähnt wird. Aber das Eigentliche für die Jesusforschung ist das, was im Neuen Testament in den Evangelien steht.
Welches der Evangelien war denn das erste, das da aufgetaucht ist? Also welches ist das, wo es am ersten schriftlich fixiert wurde? Weil bis dahin wurde es ja dann eher mündlich über Erzählungen weitergetragen, aber das erste Mal schriftlich verfasst wurde es wann?
Ja, also wir gehen ja davon aus, dass das Markus-Evangelium so in etwa um das Jahr 60, 70, Richtung Jahr 70 nach Christus unserer heutigen Zeitrechnung entstanden ist. Das ist das älteste Evangelium. Es ist nicht das auf Platz 1 in der Bibel, im Neuen Testament. Da fängt das an mit Matthäus, aber historisch ist es so, dass Markus das älteste Evangelium ist, dann kommt Lukas, dann kommt Matthäus und dann kommt Johannes um das Jahr 100 nach Christus unserer heutigen Zeitrechnung. Und in dieser Zeit ist im Grunde genommen das, was es an Geschichten gab, die erhalten geblieben sind, die auch ihre Dynamik entwickelt haben, sag ich mal, verfasst worden. Man hat die Geschichten aufgeschrieben, hat sie dann redaktionell zusammengefügt. Ja, und Markus ist dann halt eben das Älteste aus dem Jahr circa 70 nach Christus.
Aber Markus erwähnt die Geburt meines Wissens Jesus gar nicht.
Genau. Also er fängt an mit Johannes dem Täufer, dem Vorläufer. Und dann geht das Markus-Evangelium im Grunde genommen los mit Johannes. Und Jesus ist auf einmal da. Der ist am Jordan, da wo Johannes tauft und will sich selbst taufen lassen.
Das heißt, für Markus steht das Wirken von Jesus in der Welt, der Weg, den du vorher beschrieben hast, von Jesus von Nazareth zu dem Christus im Fokus.
Unbedingt.
Während für die anderen Evangelien doch noch die Kindheit, Geburt, Jugend eine gewisse Rolle spielt.
Genau, scheinbar muss es also, nachdem Markus sein Evangelium verfasst hat, so etwas gegeben haben wie, na, da muss noch mal ein bisschen mehr dazu. Wir müssen irgendwie auch erklären, ergründen, woher kommt denn dieser Jesus? Und zwar nicht historisch kritisch im Sinne einer biografischen Forschung, sondern halt eben auch theologisch erklärt. Und so, glaube ich, ist dann halt Lukas und Matthäus und Johannes zu verstehen. Also das Markus-Evangelium ist nüchtern und erklärend für den heidnischen Bereich der damaligen Zeit, also den griechisch-römischen Kontext. Und nicht so sehr für den jüdischen Kontext, also Menschen, die sich auskennen im Grunde genommen. So, und da brauchte es scheinbar dann in der Zeit nach der Verfassung des Markus-Evangeliums noch mal ein bisschen mehr, sagen wir mal salopp, Fleisch am Knochen. Mhm. Etwas, womit man theologisch dann auch etwas anfangen konnte.
Wie ist denn dieses Jesusbild, dieses jungen, kleinen Jesus in den drei verbliebenen Evangelien, von denen du gerade gesprochen hast? Also ähnelt sich das oder ergänzen sich da die drei Evangelien oder wie ist das?
Na, die sind schon sehr unterschiedlich. Also wie gesagt, Markus fängt einfach mit dem erwachsenen Jesus am Jordan an. Auf geht's. Bei Lukas gibt's die richtige Entstehungsgeschichte. Also Maria und Elisabeth begegnen sich, im Leib Elisabeths hüpft ihr Kind, später Johannes der Täufer, vor Freude, also diesem Jesus zu begegnen, der im Grunde genommen als kleines Würmchen in Maria noch
so ist. Ist doch auch schön. Ist. Der Erste, der Jesus erkannt hat, war ein Ungeborenes.
Einmal das ist interessant. Ja, und der Vorläufer halt eben halt. Ne? Johannes der Täufer wird da nochmal manifestiert als der letzte Prophet des Alten Testaments. So, also das ist beschrieben, Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und so weiter. Das haben wir heute als Angelusgebet, das, was dort beschrieben ist. Und es wird dann halt eben auch noch einmal theologisch als Geschichte erklärt, was da passiert. Die Menschwerdung Jesu durch das Wirken des Heiligen Geistes in Maria, die Josef nicht erkannt hat. So wird es dann höflich umschrieben. Mhm. Eine ganz andere Geschichte finden wir oder einen ganz anderen Ansatz finden wir im Matthäusevangelium. Da geht's los mit dem Stammbaum Jesu. Und zunächst einmal werden in drei Blöcken 14 Generationen genannt. Also dreimal 14 Generationen. Es folgt eine Aneinanderreihung von enorm vielen Namen, um Jesus in die Schöpfungsgeschichte und die Geschichte des Volkes Israels einzubauen als, ja, logische Folge des Wirkens Gottes von der Erschaffung der Welt bis zur damaligen Gegenwart, also dem Zeitpunkt, in dem Jesus geboren wird. Da wird ein roter Faden reingebracht. Und dann Johannes, der noch einmal ganz anders rangeht. Also es gibt ja die drei Synoptiker, Markus, Lukas und Matthäus, die sehr ähnliche Evangelien geschrieben haben, teilweise auch voneinander abgeschrieben haben, aufeinander aufbauen oder Rücksicht genommen haben auf die vorhergehenden Evangelientexte. Johannes ist noch einmal ganz unabhängig davon. Der fängt sofort mit hoher Theologie an. Der fängt damit an, dass im Anfang das Wort war und es war bei Gott und Gott war das Wort. Also der fängt noch einmal mit einer, ich sag mal, Themenwolke an, die enorm aufgeladen ist und dann kommt er zu Johannes. Ein ganz anderer Ansatz noch einmal. Es ist schwierig, das in einem Podcast so zu erklären. Mhm. Ich empfehle es zu lesen.
Na, wir haben Weihnachten, vielleicht hört man es ja auch noch.
Aber es ist wirklich auch spannend, sich damit einmal auseinanderzusetzen, wie ist denn dieser Jesus entstanden? Und zwar, das finde ich persönlich wichtig, nicht biologisch, sondern wir müssen da Theologie betreiben.
Ich möchte trotzdem ganz kurz noch erwähnen,
sie bleibt hartnäckig.
Ja, denn ich finde es schon noch wichtig zu erwähnen, dass es ja ein Gap gibt, eine Lücke gibt in der Erzählung. Also das letzte Mal hören wir von Jesus, als er dann als 12-Jähriger in einem Tempel in Diskussionen da mit führenden Rabbis war. Und danach verschwindet Jesus erstmal von der Bildfläche und taucht dann knapp 20 Jahre später wieder am Ufer des Flusses auf und wird von Johannes getauft.
Genau.
Also das heißt, über diese 20 Jahre dazwischen, da wird vermutet, er ist nach Ägypten geflohen oder wo auch immer. Auf jeden Fall, darüber sprechen die Evangelien gar nicht, was in diesen 20 Jahren passiert ist mit Jesus. Man weiß nur, wie du gesagt hast, er hat in Nazareth gelebt, war da auch wahrscheinlich auch, vermutet man, als Zimmermann. Es hat auch sicherlich als Zimmermann gearbeitet. Und man weiß halt, dass er als 12-Jähriger in diesen Tempel gegangen ist und dort von Maria und Josef später auch gesucht wurde, weil sie ihn verloren hatten. Und da hatte er dann gesagt, ich bin doch bei meinem Vater, was macht ihr euch Sorgen? Aber das ist so dann das Letzte und dann verschwindet Jesus erstmal von der Bildfläche.
Genau, also das ist schon ganz interessant und auch richtig, was du sagst. Jesu im Tempel in Jerusalem. Also es gibt diesen einen Tempel des Judentums und Jesus sagt da in einer Szene, ich muss im Hause meines Vaters sein. Und dort wirken. Was macht ihr euch Sorgen, Maria, Josef, was soll das? Ihr wisst doch, wo ich bin. Interessant finde ich in dem Zusammenhang, dass es der 12-jährige Jesus ist. Also der Jesus, der als älteres Kind, aber immerhin Kind im Tempel lehrt, sich hinsetzt mit den Priestern, mit Schriftgelehrten, mit Leuten, die sich im Grunde genommen erwachsen auskennen mit dem, was in der Heiligen Schrift steht. Und das ist überhaupt nicht seine Aufgabe. Das kommt ihm überhaupt nicht zu. Spannend ist in dem Zusammenhang die Betonung dessen, dass er 12 ist. Die Bar Mitzwa bei jüdischen Jungen ist mit 13, 14 dann, wenn der erste Bart wächst. Das ist bei einem 12-Jährigen noch nicht so der Fall. Das heißt, sie geben sich mit jemandem ab im Tempel, den sie eigentlich gar nicht für voll nehmen können, aufgrund dessen, was das Gesetz so vorgibt, das mosaische Gesetz. Und doch hält Jesus dieser Diskussion stand und sagt sogar durchaus, wo es lang geht. Also das ist ein erstes Zeichen, dass dieses Kind, Jesus von Nazareth, schon auch nochmal etwas sehr, sehr Besonderes ist. Nach dieser Szene hören wir jahrelang erst einmal gar nichts. Und dann kommen wir auf den Jesus im Alter von in etwa 30 Jahren. So, und was wird er gemacht haben? Ja, der wird arbeiten müssen. Ne? Hm. Also Josef möglicherweise als Zimmermann, Bauhandwerker. In der Urschrift der Heiligen Schrift, der Bibel, ist von einem Tekton die Rede. Da klingt unser Wort Techniker durch. Das wird die Mischung sein aus Zimmermann, Maurer, Tischler, irgendwie so etwas in diese Richtung. Bauhandwerker, sagen wir mal im weiteren Sinne. Naja, und Jesus wird zum Unterhalt dieser Familie irgendwie beigetragen haben müssen.
Weiß man denn davon irgendwas Historisches?
Mir ist nichts bekannt. Das liegt mir so nicht vor. Ich habe natürlich meine Vorstellung, ehrlich gesagt. Also, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Jesus auch gearbeitet haben muss. Aber irgendwann muss bei Jesus etwas vorgekommen sein, etwas passiert sein, das ihn dazu bringt, sich Richtung Jordan aufzumachen. Und da trifft er auf Johannes den Täufer mit seiner Gemeinde, also mit der Gemeinde Johannes des Täufers. Er schließt sich möglicherweise diesem an. Also Jesus hat in sich den Drang und den Wunsch, sich mit Glauben und Religion auseinanderzusetzen, mit dem, von dem er dann später sagt, was seines Vaters ist. Mhm. Also die ganz enge, maximal engste Bindung im Grunde genommen zu Gott, die drängt ihn quasi, das ist jedenfalls meine Vorstellung, sich aufzumachen, Nazareth zu verlassen, zu sagen, so, ich habe keinen Bock mehr als Handwerker zu arbeiten, ich muss jetzt hier meiner Berufung folgen, im Grunde genommen dem Kern meines Wesens, das ist nochmal deutlich, deutlich mehr als einer Berufung zu folgen, und ich mache mich auf und setze mich damit auch dann religiös und fromm, also im Gebet, in der Auseinandersetzung und der Diskussion, im Schriftstudium etc. pp. Auseinander. Und dann trifft er auf Johannes den Täufer. Ich glaube, Johannes der Täufer war ein ziemlich komischer Typ. Also wer sich von Heuschrecken und wildem Honig ernährt und sich mit Kamelhaar bekleidet, sag ich mal, das ist nicht wirklich bequem. Das ist schon ein asketischer Typ. Und der verlangt halt im Grunde genommen überdeutlich Umkehr und Buße. Also das Leben im Umfeld Johannes des Täufers wird nicht sehr angenehm gewesen sein.
Aber ich glaube da schon auch, dass in diesen 20 Jahren, jetzt komme ich eher aus einer spirituellen und mystischen Sichtweise, durchaus auch eine Vorbereitungszeit auf den späteren Dienst war, wo es darum ging, im Glauben zu wachsen, wo es darum ging, im Geiste zu wachsen, also wo ich auch glaube, dass man auf diesen Dienst vorbereitet wurde.
Ich gucke auf das, was im Grunde genommen schwarz auf weiß in der Bibel steht und mache mir daraus im Grunde genommen mein Bild. Und ich persönlich finde, am Jordan geht's los. Also Jesus lässt sich von Johannes im Jordan taufen zur Vergebung der Sünden. Sündenvergebung heißt, ich rücke deutlich und klar in die Nähe Gottes. Der Abstand zwischen mir und Gott wird in der Sündenvergebung aufgehoben. Er bleibt bestehen, wir fließen nicht ineinander über und werden eins, aber ich rücke deutlich näher an Gott heran. Das ist das, was auch in der Taufe stattfindet. Also der Himmel öffnet sich. Dann hört man eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Also das bestätigt Jesus als den Sohn Gottes. Und dann geht es los mit Jesus und seinem Satz, den ich ganz markant finde. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Markus Evangelium. Ältestes Evangelium und das, was ich gerade zitiert habe, ist die erste wörtliche Rede, die von Jesus überliefert ist. Seine erste Predigt, wenn man so will. Ein kurzer Satz, der aber schon enorm viel enthält. Das ist der Kern seiner Botschaft. Die Zeit ist erfüllt, also jetzt beginnt etwas Neues. Die Zeit ist erfüllt heißt Zeitenwende. Mhm. Es gibt eine Zeit vor Christus und eine Zeit nach Christus. Das ist unsere Zeitrechnung. Das Reich Gottes ist nahe, also die Botschaft vom Reich Gottes ist Kern dessen, um was es in der Lehre Jesu geht. Kehrt um, also wendet euch diesem Reich Gottes zu und glaubt an die frohe Botschaft, das, was ich euch ab jetzt vermitteln möchte. Und damit fängt eine völlig andere, völlig neue Kultur an, die sich ihrer Wurzeln bewusst ist. Ich verweise noch einmal auf die Evangelien und die theologische Herkunft Jesu, enorm wichtig. Aber damit geht es im Grunde genommen los. Diese erste wörtliche Rede ist für mich persönlich eine Sternstunde der Menschheitsgeschichte. Es fängt etwas ganz Neues und Brillantes an.
Bevor wir jetzt aber auf das öffentliche Wirken von Jesus eingehen, würde ich gerne nochmal auf Johannes den Täufer zu sprechen kommen. Der war ja zu der damaligen Zeit laut der Bibel schon aktiv mit einer Bewegung, mit Anhängern unterwegs. Wie muss man denn das historisch einordnen? Also in welchen Kontext muss man das setzen?
Also ich habe die Vorstellung im Grunde genommen, nach dem, was ich so gelesen habe, im Studium mitbekommen habe, Johannes der Täufer hatte eine Gemeinde und das war im Grunde genommen eine Gemeinschaft, wie es viele jüdische Gemeinschaften der damaligen Zeit gegeben hat. Also die Johannesgemeinde hat es in etwa bis um das Jahr 100, 110, 120. Im Jahr 120 finden wir wohl historisch die letzten Zeugnisse der Anhängerschaft Johannes des Täufers. Also das ist deutlich über den Tod Jesu hinaus. Wir sind im Jahr 120 unserer Zeitrechnung. Mhm. Also neben dieser Johannesgemeinde, oder die Johannesgemeinde war eine von vielen Gemeinschaften, die es im damaligen Judentum gegeben hat. Im Grunde genommen sind die ziemlich, ja, ich möchte fast sagen, zersplittert gewesen. Johannesgemeinde ist das eine, aber wir wissen zum Beispiel auch von der Gemeinschaft in Qumran, die sogenannten Qumran-Rollen, wo man sehr gut erhaltene Pergamente gefunden hat, in denen viel aus der Heiligen Schrift niedergeschrieben wurde, die hervorragend erhalten sind, die man analysieren konnte, archäologisch hervorragend ja, auseinandernehmen konnte und dann eine Menge forschen konnte. Also auch das ist eine Gemeinde. Wir lesen in der Heiligen Schrift auch von weiteren Strömungen, zum Beispiel die Schriftgelehrten und Pharisäer. Das ist eine wichtige Strömung im Judentum. Und dann gibt es die Sadduzäer, diejenigen, die im Tempelbereich halt gewirkt haben. Also das sind die beiden großen Machtzentren, Schriftgelehrte und Pharisäer auf der einen Seite, Sadduzäer, Tempelpriester auf der anderen Seite. Und dann gab es halt eben viele kleinere Splittergruppen. Johannes der Täufer war eine, die Qumran-Gemeinde war eine andere. Es wird weitere gegeben haben. Sodass wir also im historischen Kontext, in der historischen Landschaft, sag ich mal, dieses Nahen Ostens, dieser Provinz Palästina, sehen konnten. Ja, dann gab es da auch noch die Römer mit dem griechisch-römischen Pantheon, also dem Götterhimmel, sag ich mal. Also das Religiöse war sehr aufgeladen, sehr zersplittert insgesamt, gesellschaftlich. Das ist das eine. Ägypten hatte wieder eine andere Stilrichtung, wenn ich das mal so sagen darf. Aber wir sehen auch innerhalb des Judentums eine deutliche Zersplitterung. Jesus trifft auf Johannes. Ich glaube, er wird sich nicht wirklich wohlgefühlt haben, dieser Jesus. Und dann hat er sich nochmal, ich sage es mit meinen Worten und auch ein bisschen salopp, aufgemacht, davon gelöst und ebenfalls eine eigene Gemeinde gebildet. Davon lesen wir dann eben Wirken Jesu nach seiner Taufe am Jordan, wo er dann die ersten Jünger sammelt, den Kreis der Apostel bildet, diese Dinge einfach. Also Jesus bildet auch eine Gemeinde, eine Schule, aus dem dann das geworden ist im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, was wir heute haben, also die Kirche.
Gleichzeitig, wie du ja erwähnt hast, war sich Johannes ja dessen bewusst, dass er weniger werden muss, weil der andere mehr werden soll.
Ja, man muss dazu sagen, auch das ist etwas theologisch Konstruiertes. Ob Johannes das tatsächlich so gesagt hat, ist historisch nicht belegt. Es ist theologische Wahrheit und auch nachvollziehbar, logisch und schlüssig. Wenn wir auf das Wirken Jesu, sein Leben, aber auch vor allem seinen Tod und seine Auferstehung schauen, dann ist es völlig klar, dass also Johannes weniger geworden ist. Ich habe vorhin davon gesprochen, die letzten Zeugnisse gibt es um das Jahr 120. Naja, und da hat Jesus im Grunde genommen und seine Bewegung schon richtig losgelegt.
Also wenn ich dich richtig verstehe, gab es zum damaligen Zeitpunkt in Palästina jede Menge verschiedener religiöse ausgerichteter Bewegungen, Strömungen. Also da war die Christus, also ich sage jetzt Christusbewegung, die Jesusbewegung nicht die alleinig vorherrschende oder auffällige.
Ja, so verstehe ich das. Auch das Judentum nicht, auch das griechisch-römische nicht. Es gab ägyptische Einflüsse, babylonisch-assyrische, also das, was aus dem persischen Bereich kommt und so. Also es gibt da ganz Unterschiedliches und das macht ein großes Durcheinander und Wirrwarr.
Umso erstaunlicher dann, dass sich aus diesem Wirrwarr heraus dann doch die Jesusbewegung so hervorgehoben hat.
Ja, das ist ja etwas, was passiert ist im Grunde genommen nach dem Osterereignis. Das Osterereignis steht aber, glaube ich, sehr deutlich in einem Zusammenhang mit dem, was Jesus vorher und auch durchaus deutlich vorher gewirkt hat.
Ich glaube schon, dass es vorher angefangen hat.
Ja, weil, natürlich.
Weil also sonst hätte sich Kaiphas und die Pharisäer nicht so aufs Trapez gerufen gefühlt gehabt.
Genau.
Und so angegriffen gefühlt gehabt. Also irgendwas muss an dieser Jesusbewegung doch anders gewesen sein als an den anderen Bewegungen und Strömungen, die es da auch gegeben hat.
Und da geht's jetzt noch einmal zurück in die Zeit, in der Jesus anfängt zu wirken. Also vom Jordan geht etwas aus. Und dann ist er halt in der Region des Sees Genezareth, der damaligen Stadt Tiberias, und wirkt halt, bildet seine Jüngergemeinde, er fängt an zu predigen. Die Bergpredigt ist herausragend, um auch dann seine Ethik und seine Moralvorstellung, vor allem seine Ethik, darzulegen. Das ist schon etwas sehr anderes. Das Heilen von Menschen, das Wirken auch am Sabbat, am Schabbat, dem Tag, an dem eigentlich Wirken, Arbeiten, etwas bewirken nicht erlaubt ist, sondern das soll der Zeitraum, der Tag Gottes sein, sag ich mal. Das ist schon etwas sehr anderes als das, was das damalige Judentum, das etablierte Judentum gewohnt gewesen ist. Und wir wissen genau, derjenige, der auch durchaus qualifiziert gegen Gewohntes auftritt und positive Ergebnisse herbeiführt, kommt in die Kritik. Und genau das ist im Grunde genommen Jesus passiert.
Liegt vielleicht auch daran, dass er jemand war, der nicht nur, ohne dass wir jetzt im Detail jetzt auf seine Lehre eingehen, aber dass das doch eine, ja, Prinzipien waren wie Menschlichkeit, wie Nächstenliebe. Das heißt, das waren ja schon ethische Prinzipien und die auch auf das gesellschaftliche Leben Einfluss genommen haben und dadurch vielleicht durchaus einen Angriffspunkt geboten haben.
Jesus hat das damals etablierte Judentum gewaltig getriggert. In einer Art und Weise, dass die den schlicht und einfach loswerden wollten. Deswegen ist er am Kreuz geendet. Zwei wesentliche Punkte gibt es im Leben Jesu. Ich sage noch einmal, das ist einmal seine Predigt, Stichwort Bergpredigt. Das ist der Kern seiner Lehre. Dann gibt es verschiedene Wunder zum Beispiel. Also die Heilung der Schwiegermutter des Petrus, die Heilung eines Gelähmten oder von Tauben, von Stummen, von Besessenen. Eine Totenerweckung gibt es. Die Sturmstillung auf dem See. Also alles das sind Begebenheiten, die Jesus dann auch noch einmal ausmachen. Und alles das wird eingebunden in die Reich-Gottes-Botschaft. Also was ist dieses Reich Gottes? Da hinterlässt uns Jesus, wie ich finde, großartiges Material im Neuen Testament, in der Heiligen Schrift. Nicht in der Form, dass klar geregelt ist wie eine Verfassung, sag ich mal, und in Artikeln oder Paragraphen, so und so sieht es aus. Sondern es ist mehr eine, sagen wir mal, Themenwolke, die wahrnehmbar ist, aber halt eben nicht festhaltbar ist und an der wir uns fromm oder intellektuell, religiös, praktisch abarbeiten können, um dann möglichst hervorragende Ergebnisse hinzubekommen. Das ist, finde ich, etwas Wesentliches, was Jesus uns hinterlassen hat. Predigt und dann halt eben die Heilung von verschiedenen Personen, bei denen mir auffällt, dass es Heilungsgeschichten sind, die Kommunikation wieder möglich machen. Also miteinander kommunizieren können, im Austausch sein zu können. Wer fiebrig ist, hohes Fieber hat, ist in der Wahrnehmung seiner Außenwelt eingeschränkt. Wer taub ist, nicht hören kann, kann nicht wirklich wahrnehmen, was außerhalb seiner stattfindet. Oder wer blind ist, kann es ebenso wenig. Wer ans Bett gefesselt ist als Gelähmter, kann nicht wahrnehmen oder teilhaben an dem, was außerhalb dieses Bettes, dieses Zimmers stattfindet. Und da holt Jesus raus und verbindet das im Grunde genommen mit Predigt. Und das ist Leuten damals tierisch auf den Senkel gegangen, die eher darauf geachtet haben, Regeln einzuhalten.
Ich glaube auch trotzdem, dass genau aus diesem Konflikt heraus Rom aufs Trapez gerufen wurde. Einfach schlicht und ergreifend, der Mann hat Unruhe reingebracht. Wo man Ruhe haben wollte, wo man Macht demonstrieren wollte, da hat Jesus mit seiner Bewegung auch für Aufruhr gesorgt. Und ich glaube schon, dass das ein Konflikt war, der auch letzten Endes dann dazu geführt hat, dass die Juden und die Pharisäer ihn dann auch angeklagt haben und Pontius Pilatus dazu aufgefordert haben, für Ruhe zu sorgen.
Also wenn wir den Sprung machen in den Evangelien Richtung Ende des Lebens Jesu, dann müssen wir, glaube ich, auf die Person Pontius Pilatus schauen. Und ich glaube, der war nicht wirklich interessiert an Jesus. Der war interessiert an Ruhe. Deswegen hat er halt den Tempelpriestern nachgegeben, und Jesus den Prozess gemacht. So, und dann ist Jesus halt am Kreuz geendet. Also so kann es verstanden werden.
Ja, so habe ich es auch gemeint. Also
Rom war Jesus wurscht. Der war auch keine Größe. Also der hat nicht irgendwie jetzt eine kolossal große Bewegung und Demonstrationen auf die Straßen von Jerusalem gebracht, sondern das war eine geistliche Bewegung, die Unruhe gestiftet hat innerhalb des etablierten Judentums. Und die wollten Jesus loswerden. Den Römern war der völlig wurscht.
Nein, stimme ich dir vollkommen zu, aber das meinte ich damit. Irgendwann schwappte halt diese Unruhewelle zwischen Jesus und den Führenden im Judentum über halt natürlich auch auf die Gesellschaft und auf Jerusalem.
Genau. Also Etablierte sind angegangen worden. Gar nicht mal aggressiv. Jesus hat natürlich durchaus gestritten und argumentiert und so. Ne? Der wird auch nicht immer freundlich und nett gewesen sein. Also Jesus ist nicht der Heititeil-nette Onkel, den wir aus der Kindheit kennen, sondern der ist richtig die Dinge angegangen. Er hat das damals etablierte Judentum getriggert. Was ich aber auch interessant finde, seine Theologie ist das, was ja durchaus auch bis heute hält und sich enorm verbreitet hat. Da steckt ja was hinter.
Wahrheit.
Sehe ich auch so.
So, Wahrheit. So. Wie gesagt, auch das, was ich recherchiert habe, ist, es gab historisch zu dieser Zeit nicht nur vereinzelt Aufstände. Also es heißt, da war schon Musik drin in der damaligen Zeit. Und deswegen strebten ja auch alle danach, dass endlich ein Messias kommt, die Schwerter zückt und die ganzen römischen Besatzer inklusive den Pharisäern zum Tempel hinausschmeißt. Das war schon auch ein Wunsch und eine Sehnsucht, die in Zügen der damaligen Gesellschaft schon vorherrschend waren. Also dieser Messias wurde ja über Jahrhunderte sehnsüchtig erwartet. Und der wurde ja nicht erwartet, weil innerhalb des Judentums alles so gut lief.
Diese Sehnsucht gab es auch in Jesu Jüngerkreis und auch in seinem engsten Kreis, also den Aposteln. Also Jesus wirft ja durchaus den Aposteln, auch in der Person Petrus, vor. Du hast nicht das im Sinn, was Gottes ist, sondern was im Sinne der Menschen ist. Mhm. Das ist ein schwerer Vorwurf. Also Petrus denkt im Grunde genommen ganz irdisch. Er denkt ganz oft, genau wie die anderen Apostel und Jünger auch, an einen politischen Heilsbringer, der Jesus aber ausdrücklich nicht ist. Und die Apostel brauchen eine relativ lange Zeit, und da reichen diese in etwa 3 Jahre Jesu Wirken gar nicht unbedingt aus, die brauchen eine relativ lange Zeit, um zu verstehen, wie denn jetzt das tatsächliche Messias-Verständnis, das von Jesus dann ausgeht, ja zu verstehen überhaupt ist. Also das schnallen die nicht auf Anhieb. Jesus sagt nicht in einer Predigt, so ist es, und die verstehen und verinnerlichen gleichzeitig das, was Jesus da sagt. Und der Erkenntnisweg ist ein relativ langer bei den Jüngern und Aposteln.
Das sagt er ja auch ganz deutlich. Habt ihr den immer noch nicht verstanden? Ihr seid so eng an mir dran und wisst es noch nicht besser und stellt immer noch so eine Frage.
Genau, Jesus ist auch durchaus ungeduldig da. Also der hat da Dampf auf dem Kessel.
Er hat auch vielleicht auch Zeitdruck. Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Aus deiner Sicht, wann ist denn das gekippt von einer Bewegung eines Wanderpredigers in einen ernsthaften Gefahrenherd?
Zu Lebzeiten Jesu.
Weil es muss ja ein Kipppunkt erreicht worden sein, wo das Judentum sich dann massivst dazu aufgerufen gefühlt hat, jetzt müssen wir handeln.
Naja, Jesus fängt an nach seiner Taufe, die erste Predigt. Es geht los, er sammelt seinen Jüngerkreis, daraus werden dann 12 ausgewählt als Apostel. Er ist in Kapharnaum, das ist ein Ort am See Genezareth. Da steht auch noch die Synagoge, möglicherweise am gleichen Ort, an dem Jesus dann auch gepredigt hat, also in dieser Synagoge in Kapharnaum. Und er nimmt die Schriftrolle, trägt daraus vor und legt aus. Und damit fängt im Grunde genommen etwas an. Wir müssen uns das vorstellen, als wenn bei uns in einem Gottesdienst jemand die Bibel nimmt, sie aufschlägt und anfängt vorzulesen und nach dem, was er gelesen hat, eine Predigt hält. Und er etwas verkündet, was außerhalb unseres Gewohnten ist. Das ist etwas, was uns auch dann beschäftigt. Und wir können vielleicht auch nachvollziehen oder verstehen, dass gerade auch das Religiöse etwas ist, was uns richtig innerlich in Wallung bringen kann.
Naja, ich muss dazu sagen, er hat Jesaja zitiert und er hat durchaus eine Stelle zitiert, die polarisieren kann. Also ja, das klar. Heißt, es ist ja nicht nur der Akt als solches, ja, er nimmt die Rolle und fängt an, sondern auch das, was er gewählt hat, ist ja genau das, was der Anstoß in Anführungsstrichen des Übels dann war.
Ja, und du hast ja nach dem Ursprung oder dem Ersten gefragt, wo ging es denn los, dass also das etablierte Judentum getriggert wurde und sich geärgert hat. Mit diesen Szenen zum Beispiel. Jesus nimmt bewusst das Buch Jesaja, trägt eine provokante Stelle vor, predigt dann auch nochmal in seiner Auslegung, so dass die sich ärgern. Na, und das verbreitet sich, wie Klatsch und Tratsch sich in unserer Gesellschaft halt auch verbreiten. Da geht es dann schon durchaus zur Sache. Hast du gehört, der hat gesagt, was fällt dem eigentlich ein? Mit welcher Autorität spricht denn der? Wer hat den eigentlich dazu beauftragt? Und so weiter und so weiter.
Ja, jetzt sollten wir diese Stelle von Jesaja natürlich auch nochmal konkretisieren. Was sagt er denn da, was dann so ein Stein des Anstoßes gegeben hat?
Also es ist ja das Buch Jesaja. Den Vers habe ich jetzt nicht genau parat, ehrlich gesagt. Aber das macht auch nichts. Es ist die Stelle, in der Jesaja davon spricht, dass der Messias also ankommt, also in die Welt kommt. Jesus trägt diese Stelle vor und dann bezieht er in seiner Auslegung im Anschluss an seine Lesung dies auf seine Person. Und das ist hochgradig anmaßend für die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich da in der Synagoge in Kapharnaum gesammelt haben. Und dann fängt Klatsch und Tratsch an. Wie kann der nur? Was bildet der sich ein? Wer hat den autorisiert? Das ist eine Frechheit. Kann man verstehen im Grunde genommen. Der Wahrheitsgehalt stellt sich halt eben im Grunde genommen ja auch erst später dann heraus. Aber zunächst einmal sind die richtig aufgebracht.
Gleichwohl gab es aber ja laut meinen Recherchen etliche, die immer mal wieder aufgeploppt sind in der Geschichte des Judentums und sich als der mögliche Messias dargestellt haben. Und alle sind sang- und klanglos aber wieder verschwunden.
Genau, von denen hört man nicht mehr unbedingt etwas. Also natürlich wissen wir davon, dass es diese gegeben hat, aber die Wirkmacht... Aber eine Wirkmacht haben sie nicht entwickelt.
Also das heißt, die Polarisierung und die Provokation für die Etablierten im Judentum war, dass Jesus für sich auch in Anspruch genommen hat, er ist dieser Messias, er ist der Sohn Gottes. Das heißt, damit hat er eine ganz andere Qualität auf seine Person gemünzt, als das, was für das etablierte Judentum gängig gewesen wäre.
Er hat sich im Grunde genommen eine Autorität genommen, ohne dass sie ihm gegeben wurde. So, und er hat das empfunden als von Gott gegeben, der ja sein Vater ist und er sich als sein Sohn verstanden hat. Und auch noch sagt, ich und der Vater sind eins. Also das ist maximale Anmaßung für jemanden, der nicht versteht, verstehen will oder auch nicht verstehen kann. Das muss ja nicht unbedingt böser Wille sein, ja? Was von Jesus im Grunde genommen ausgeht, wer er ist. Und dass halt eben tatsächlich die Zeit erfüllt ist, von der er da im Markus-Evangelium in seiner ersten Ansprache spricht. Es ist etwas zu Ende gegangen und es beginnt jetzt etwas Neues.
Da kommt aber jetzt eine Schwelle rein, wo das Maß voll ist. Wo also die Pharisäer sagen, jetzt ist das Maß voll, jetzt werden wir handeln.
Genau, die suchen ja an verschiedenen Stellen, im Neuen Testament wird davon berichtet, eine Gelegenheit oder Gelegenheiten, ihn zu beseitigen, ihn zu töten. Auch davon ist die Rede. Und das nehmen wir bei den Sadduzäern, also dem Tempelpriestertum, genauso wahr.
Ziehen die an einem Strang.
Genau. Also ich denke schon, dass es zwischen beiden Seiten Verbindungen gegeben hat. Und dann kommt halt Jesus, der das Ganze mit seiner Predigt, seinem Wirken gegenüber Ausgestoßenen oder seiner Lehre vom Reich Gottes, wir lesen davon in den Gleichnissen, zum Beispiel vom Senfkorn oder vom Sämann, naja, etwas anderes auf den Weg bringt.
Auch innerhalb der Jünger gab es da ja auch zunehmend eine Unzufriedenheit. Also die hatten sich, wie du schon richtig gesagt hast, durchaus was anderes vorgestellt, dass Jesus mehr der Revolutionär ist, dass er mit Waffengewalt sich durchsetzen würde. Und je mehr man gemerkt hat, das ist aber nicht die Botschaft, die Jesus in die Welt trägt, umso mehr wuchs ja auch bei einigen seiner Jünger die Unzufriedenheit.
Genau, also auch die Jüngerschaft, auch die Apostel, das war keine gleichgeschaltete Gruppe, in der immer Harmonie gewesen ist. Also Petrus ist der Sturkopf. Es gibt den sogenannten ungläubigen Thomas, den ich eher als den Thomas, der es genauer wissen will, bezeichnen würde. Ungläubig ist er auf gar keinen Fall, denn er ist ja dabei geblieben. Er ist nicht abgefallen oder so etwas. Und dann gab es halt auch nochmal diese tragische Figur des Judas Iskariot, der die Kassenverwaltung hatte, im Grunde genommen der Kasse etwas Gutes tun wollte. Mhm. Also wir haben da ja eine Bewegung, die ist gut und wir müssen da irgendwie unsere Kasse verwalten so. Na, und dann hat er halt Jesus ausgeliefert und erkannt, Menschenskinder, das war jetzt ein kolossaler Fehler, dann hat sich das Leben genommen. Also da ist schon auch eine gewisse Zerrissenheit innerhalb der Jüngerschaft des Apostelkreises durchaus mit diesen drei markanten Personen sichtbar. So, und da merkt man, ja, da gibt es durchaus deutliche, deutliche Konflikte, die hinführen zum Verrat des Judas. Also das wird auch kein Freundeskreis gewesen sein, sag ich mal, sondern Personen, die sich abgearbeitet haben an dem, was Jesus gepredigt und gemacht hat. Das ist schon herausfordernd gewesen. So. Und dann geht es halt weiter mit der Situation, das Passchafest steht an, man begibt sich nach Jerusalem und dort geht es dann im Grunde genommen in die Schlussphase. Mhm. Jesus ist 3 Jahre am See Genezareth unterwegs, predigt und lehrt und heilt und dann ist irgendwann ein Passchafest, komm, wir machen uns auf, wir sehen zu, dass wir nach Jerusalem kommen, dort, wo wir jetzt als Juden, als fromme Männer mit unserer Bewegung sein wollen, zu diesem wichtigen Fest.
Jesus wird dann von Judas verraten und wird von den Römern abgeführt, wird vor Pontius Pilatus gebracht. Historisch erwiesen ist natürlich die Methode der Kreuzigung, auf die wir jetzt zusteuern. Das ist ja nichts, was für Jesus Christus erfunden wurde, sondern die Kreuzigung war damals ein gängiges Ritual, ein gängiges Tötungsritual.
Eine Hinrichtungsmethode.
Ja, natürlich. Eine gängige Hinrichtungsmethode der Römer. Da findet sich auch wieder etwas, dass diese Kreuzigung dieses historischen Jesus auch tatsächlich stattgefunden hat.
Also anders als zu Beginn des Lebens Jesu, mit dieser relativ ausgefransten Entstehungsgeschichte, sag ich mal, bei den 4 Evangelien, haben wir in der Passion, also dem, was dann in Jerusalem stattgefunden hat, ziemlich viel Übereinstimmung. Das passt ziemlich gut zueinander, alle 4 Evangelien. Und da scheint wirklich eine Menge auch gut beschriebenes, historisch Verwertbares vorfindbar zu sein. Also das, was beim Passchafest stattfindet. Oder der Prozess Jesu, wie er angefangen hat. Also dass sich halt die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Tempelpriester im Grunde genommen zusammengetan haben, als die Juden bezeichnet werden, mit fürchterlichen Auswirkungen in der Geschichte. Diese Pauschalisierung kann so eigentlich nicht stehen bleiben, sondern es ist ein Teil des jüdischen Establishments, würde man heute sagen, die sich da im Grunde genommen verbündet haben. Es sind nicht die Juden per se, das finde ich wichtig zu sagen. Da haben Kräfte gewirkt, die sich aufgemacht haben, um dann das zu bewirken, was heute wirklich auch gut beschrieben in den 4 Evangelien steht.
Ja, es wird auch historisch soweit als korrekt dokumentiert, dass damals eine Kreuzigung, eine Verurteilung, ein Prozess, also bis hin zu der Folterung von Jesus,
genau.
Also das waren durchaus gängige Methoden, die damals vorherrschend waren. Also das ist authentisch überliefert und historisch überliefert, dass das alles so gewesen sein kann.
Genau, also klar ist, die jüdischen Religionsvertreter konnten keinen zum Tode verurteilen. Gleichzeitig hatten sie ein Gesetz, nach dem Jesus mit dem, was er getan hat, sterben müsse. Also mussten sie irgendwie dafür sorgen, dass Jesus vor denjenigen kommt, der zum Tod verurteilen kann. Und das ist halt der römische Statthalter, in dem Fall Pontius Pilatus. Sie initiieren den Prozess und es kommt zu dem Ergebnis, das wir dann dort haben. Der Prozessablauf ist ordentlich beschrieben. Pontius Pilatus setzt sich auf den Richterstuhl, er befragt Jesus, ich kann aber nichts an ihm finden und so weiter, kreuzige ihn und so weiter und so weiter. Also da gibt es eine Abfolge von Szenen im Grunde genommen und Pilatus wirkt ziemlich gleichgültig, so kommt es mir vor. Ja, was ist denn überhaupt Wahrheit? Mhm. Was wollt ihr denn überhaupt? Und solche Sachen einfach. Ja, und das Volk schreit halt im Grunde genommen, oder diejenigen, die dort versammelt wurden, das Volk kann man ja auch irgendwie, sage ich mal, organisieren. Wir kennen das von großen politischen Reden so, ja. Eine Anhängerschaft bringt die eigene Anhängerschaft mit und die schreien entsprechend. Die brüllen halt, kreuzige ihn. Und Pontius Pilatus kann diesem Druck nicht standhalten, befürchtet Aufstand, befürchtet Unruhe. Römer wollen keine Unruhe. Na gut, dann gibt es halt das Opfer, ne? Ab damit.
So, historisch erwiesen ist wiederum, also Jesus wurde gekreuzigt in Methoden, die durchaus so überliefert sind und auch erwiesen sind, dass sie so stattgefunden haben. Dann wurde Jesus laut den vier Evangelien vom Kreuz nach seinem Tod abgenommen und in ein Grab gebracht. Könnte die Geschichte jetzt zu Ende sein? Also damit endet die Geschichte des historischen Jesus. Also der menschliche, historische Jesus ist gestorben, wurde vom Kreuz abgenommen, in ein Grab gebracht. Ende der Geschichte. Ja, dann würden wir beide aber heute hier nicht sitzen, wenn genau. das Ende der Geschichte gewesen genau. wäre.
Also das ist im Grunde genommen das Ergebnis dessen, was sich die jüdischen Religionsführer so ausgemalt haben. Mhm. Ein Versager wurde beseitigt. Oder ein Aufrührer wurde als Versager entlarvt, beseitigt und jetzt haben wir unsere Ruhe.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass damalige Zeitzeugen Kreuz von Jesus vorbeigegangen sind. Die werden ja nicht gedacht, boah, der Typ hat alles richtig gemacht.
Nein, die haben ihn verhöhnt.
Ja.
Aber damit ist es halt eben auch noch nicht getan, ne? Also Jesus wird vom Kreuz abgenommen und im Grunde genommen geht es damit ja erst richtig los. Also er wird in das Grab gelegt. Was dann passiert, wissen wir nicht genau, außer dass wir dann die Szene haben, wo Frauen zum Grab gehen und der Stein, der vor das Grab gerollt wurde, um es zu verschließen, war weggerollt und der Leichnam war weg. Naja, und dann gehen die halt eben ziemlich aufgeregt zurück zur Jüngergemeinde, also im Grunde genommen eine Gruppe von Personen, die getrauert haben und haben davon berichtet. Stellen wir uns doch einfach mal vor, wir kommen auf einen Friedhof, haben gestern, vorgestern jemanden beigesetzt, wir wollen das Grab noch einmal besuchen und wir finden ein Loch und der Sarg ist weg. Da fragt man sich ja schon, was geht hier denn vor? Mhm. Und etwas Ähnliches ist ja denen dort auch passiert.
Da hake ich noch mal kurz ein. Wie kann es sein, dass 12 enge Vertraute, enge Weggefährten sich in alle Richtungen verteilen, untertauchen, ins hinterste Mauseloch verstecken, als er gefangen genommen wird, als er verurteilt wird, als er hingerichtet wird, war kein einziger der Jünger bei der Kreuzigung.
Niemand. Außer der, den er liebte?
Außer Jesus, Johannes.
Aber nicht, der Jünger, den er liebte, ist nicht mit Namen benannt.
Ach so.
Die Tradition hat Johannes daraus gemacht.
Ah, okay. Also wie gesagt, aber ansonsten waren die, also kein Petrus, kein...
Genau, verstreut.
Alle verstreut, weg, untergetaucht. Wir sind dann mal weg. Und wenige Wochen später werden genau diese 12 die Säulen einer Bewegung von Jesus Christus, die stärker hervorgegangen ist als alles, was wir kennen, auf denen jetzt unsere 2000 Jahre alte Kirchengeschichte fußt. Was ist denn da passiert, dass die von den Feiglingen, die sie waren, von denen, die abgehauen sind, die Bewegung Jesus Christus wäre gestorben, wäre Ende im Gelände, wäre tot gewesen, wäre mit dem gekreuzigten Jesus beendet gewesen. Was ist passiert? Er ist auferstanden.
Ja. Jesus hat etwas hinterlassen, was die Apostel, die Jünger, ich glaube, es sind auch mehr als 12 gewesen, was die Jünger dazu gebracht hat, wir bleiben doch irgendwie in dieser Botschaft, die wir da gehört haben, zusammen und beieinander. Dann ist davon ja auch die Rede, dass sie sich versammeln im Raum, Maria ist dabei und so weiter. Also da ist irgendwie etwas, das die bewegt, zusammen zu bleiben, also geeint zu bleiben in dieser Botschaft, dem, was Jesus da verkörpert hat, gelebt hat, auch ja durchlitten hat. Also Jesus ist ja hochauthentisch bis in den Tod hinein. Das nehmen die wahr und die merken auch, ja, das ist kein Spinner, das ist kein Scharlatan, was der uns da beigebracht hat. Und das nehmen wir noch einmal durchaus vor und überlegen das, durchbeten das, reflektieren das und füllen es mit Leben.
Und ich glaube, dass sie an Jesus geglaubt haben. In dem Moment, sie haben geglaubt, also natürlich lässt es sich nicht historisch nachweisen, natürlich lässt es sich nicht nachweisen, dass Jesus auferstanden und in den Himmel nach 40 Tagen aufgefahren ist. Also wir haben da keine Smartphones gehabt, die das gefilmt haben. Aber diese Jünger und diese Apostel haben das geglaubt. Und dieser Glaube ist so fest verankert, dass man ihn schon als Beweis definieren könnte. Und ich kann dem sehr viel abgewinnen, weil sie natürlich bis in ihren eigenen Tod hinein festgehalten haben an dieser Überzeugung, Jesus ist auferstanden, alles, was er uns gelehrt und gesagt hat, ist wahr.
Ja, ganz klar. Also für mich ist das in der Geschichte der beiden Emmaus-Jünger mit am deutlichsten festgehalten und ich möchte fast sagen manifestiert. Also da sind zwei Jünger nach der Auferstehung Jesu unterwegs von Jerusalem nach Emmaus und die sprechen miteinander. Das ist klar dargelegt. Die unterhalten sich, die tauschen sich aus, die diskutieren, die streiten vielleicht miteinander. Die sind ganz intensiv im Austausch, im Gespräch miteinander. So intensiv, dass sie spüren, dass der, von dem das alles ausgeht, bei ihnen ist. Wie sich das darstellt, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Später zeigt sich, dass also dieser Fremde, von dem da die Rede ist, das Brot mit ihnen teilt und da gehen ihnen die Augen auf. Und sie sagen auch, ja, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als wir unterwegs waren und miteinander gesprochen haben. Also da ist etwas, was, ja, es ist als brennendes Herz beschrieben, was Menschen motiviert und in Bewegung setzt, sag ich mal, in Wallung bringt, im guten Sinne, darüber zu sprechen, sich auszutauschen, was hat Jesus hinterlassen, weshalb ist der ans Kreuz gegangen und dann zu der Erkenntnis zu kommen, aber es stimmt doch, was der gesagt hat. Und da kommt es zur Erkenntnis, da gehen die Augen auf. Nicht in den 3 Jahren seines Wirkens am See Genezareth, sondern halt eben nach seiner Auferstehung. Und ich würde mal sagen, nee, ich sage, das ist Auferstehung.
Ja, und damit wird klar, dass auch wenn die historische Person physisch gestorben ist, sie aber ein historisches Erbe hinterlassen hat, das die Welt verändert hat.
Und im Heiligen Geist weiter wirkt. Das ist, glaube ich, auch noch einmal ein ganz wesentlicher Punkt. Also das, was Jesus da gesagt hat, das hat ja enorme Auswirkungen. Ich möchte sagen, das ist die größte Geschichte der Menschheit.
Ja.
Das hat enorme Auswirkungen bis in unsere Gegenwart. Das ist kulturprägend bis in die kleinste Verästelung unserer Gesellschaft. Ich möchte deutlich darauf hinweisen, dass es also das Wirken Jesu ist, das dort sich massiv auswirkt. Die Kirche ist noch einmal etwas ganz anderes. Da müssen wir uns an anderer Stelle nochmal austauschen. Haben wir auch in der Vergangenheit schon getan und werden das sicherlich an den einen oder anderen Punkten auch nochmal weiter tun. Aber es geht um das Wirken Jesu, seiner Person, seines Geistes, in der Einheit mit dem Vater, dessen, was also Gott überhaupt für seine Schöpfung vorhat. Das ist das im Grunde genommen, was bis in unsere Gegenwart wirkt. Politik beeinflusst,
genau,
Menschen in ihrer
genau.
Seele beeinflussen.
Es ist nicht nur ein religiöses Erbe, sondern es ist ein kulturelles Erbe, es ist ein historisches Erbe. Es hat Einfluss auf unser Verständnis von Moral, auf unser Verständnis von Gerechtigkeit, auf unser Verständnis von Gemeinschaft. Es hat sich, finde ich, auch wesentlich auf das Fundament unserer gesamten westlichen Zivilisation ja ausgewirkt.
Ich würde sagen, weil es unser religiöses Erbe ist, ist es auch kulturell, ist es politisch, ist es gesellschaftlich, ist
oder
es
so,
ganz
genau.
Individuell. Das ist der Punkt. Also es ist nicht nur allgemein gesellschaftlich, sondern es betrifft mich in meiner eigenen Persönlichkeit, in dem, was mich als Mensch ausmacht. Körper, Geist und halt eben vor allem, und darauf gucke ich dann sehr stark, die Seele. Also das, was im Grunde genommen bleibt, wirkt, indem ich angesprochen bin von Gott und das dann halt eben möglicherweise, es ist jedenfalls meine gläubige Hoffnung, über den Tod hinaus in die Gemeinschaft mit Gott kommt. Also dieser Jesus ist nicht tot. Die Verschwörung, die es damals gegeben hat, hat sich nicht so ausgewirkt, dass diese Bewegung zu Ende gegangen ist, sondern im Grunde genommen ging es danach erst richtig los. Die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus sind für mich Musterbeispiele. Von denen gibt es im Grunde genommen ganz viele durch die letzten 2000 Jahre Menschheitsgeschichte, die miteinander so im Austausch sind, dass sie motiviert sind, das weiterzutragen und, ich sag mal, ja, in die Gesellschaft zu bringen.
Weil es keine blanke, nackte, tote Theorie ist, sondern weil es eine gelebte, praktische Erfahrung ist. Das ist spürbar, das ist lebbar, das ist nutzbar. Und deshalb breche ich auch immer so eine Lanze für die Geistlichkeit unseres Glaubens, für die Geistlichkeit unserer Religion, weil es mehr ist als ein rationales, logisches, fundiertes Auseinandersetzen, intellektuelles Auseinandersetzen, sondern es ist eine Erfahrung.
Und so versuche ich einmal jetzt einen Kreis zu machen und es rund zu machen zum Anfang Jesu. So kommt Jesus in die Welt.
Ja.
Also in dem, was beispielhaft an den beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus passiert ist, das ist im Grunde genommen deren Weihnachtserlebnis. Also aus dem Ostererlebnis wird das Weihnachtserlebnis und sie bringen Jesus in die Welt. Sie spüren, er ist da. Sie haben diesen Aha-Effekt der Erkenntnis. Sie laufen zurück zur Jüngergemeinde, die sich in irgendeinem Raum abgeschlossen versammelt hat, und berichten davon. Wenn ich die Erkenntnis habe, es gibt diesen Jesus, und davon berichten und ihn in die Welt bringen, das ist Weihnachten.
Finde ich einen wunderschönen Gedanken, auch zum Abschluss unseres Gespräches. Und vielleicht ist das auch ja ein Gedanke, den wir jetzt weitergeben können an den einen oder anderen Zuhörer. Weihnachten als etwas zu verstehen auch, wo jeder Einzelne von uns Jesus empfangen und Jesus in die Welt tragen kann. Durch dich, durch dein Sein, durch dein Leben, dein Denken und dein Tun. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch, für diese erste Podcast-Folge, die ist sicherlich jetzt etwas länger als sonst üblicherweise. Ich danke dir für dieses Gespräch und fröhliche Weihnachten.
Das war Medienapostel. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.